mit Lars-Henrik Beger
und Adalbert Sinjavski.
Heute schauen wir in die Slowakei, genauer gesagt in die Hauptstadt Bratislava. Anders als Prag, Warschau oder Budapest ist Bratislava eine popkulturelle Perle, die noch entdeckt werden will. Ich selber war 2017 zum ersten Mal dort und war völlig begeistert. Adalbert, du hast dich erst jetzt vor kurzem dorthin begeben. Wie hast du Bratislava erlebt?
Also ich wusste erstmal nicht, was mich dort erwarten wird in einer Stadt mit einer so wechselvollen Geschichte. Wir sind ja im 30. Jahr nach dem Ende der Tschechoslowakei und seit 30 Jahren ist Bratislava die Hauptstadt der Slowakei. Mein Eindruck nach den Begegnungen dort, die Kunst-, Club- und Kreativszene ist total vibrierend. Das war überall in der Stadt zu spüren.
Wer jetzt Bratislava noch auf seiner inneren Karte sucht, die Stadt liegt an der Donau, nicht weit von Wien und Budapest entfernt. Und da leben ja gerade mal knapp 500.000 Menschen. Als wie divers hast du die Stadt erlebt?
Kulturell und architektonisch ist sie ziemlich vielfältig. Und ich hatte den Eindruck, auch die Menschen dort sind offen für Neues.
Und deswegen hast du, Adalbert, dich als Reporter nach Bratislava aufgemacht, um uns diese Stadt näher zu bringen.
Ja.
Gentrifizierung auf Slowakisch. Die Kulturmetropole Bratislava im Umbruch, so heißt unser Corso Spezial. Und die Musik, die Sie in dieser Sendung hören, die haben einige der Menschen ausgesucht, die du, Adalbert, in Bratislava getroffen hast und die das subkulturelle Leben antreiben, wie Roman Samotny, den wir später auch noch näher kennenlernen.
Katarzyna ist in der slowakischen Musikszene sehr bekannt und viele queere Menschen mögen sie. Die Musik hat etwas Intimes, aber sie passt auch zu Clubs und Partys. Bei Katarzyna gibt es keine Grenzen. Sie ist schwer einzuordnen, ob queer oder was anderes. Sie ist überall präsent.
Sie ist somehow present in like all this independent scene.
Tebe sa páči chlapec, ktorý je gej. Máš na srdci reťaz a on make-up. Povoskal ťa ráno na tátach. Má kúl mozog a kúl kerky za to, že je fejdy. 30,000 lajkov nedostal grant od ministerky, strážil v noci dúhu nad vlajkou. Nechcem vidieť ďalšie slzy, nechcem vidieť ďalšie rakvy, kým sa všetci krutí modlia, ja budem voliť za premiérku drag queen. Nechcem vidieť ďalšie slzy, nechcem vidieť ďalšie rakvy, kým sa všetci krutí modlia, ja budem voliť za premiérku drag queen.
Ein Ausschnitt aus Drag Queen von Katarzyna. Bratislava, das ist eine total bunte Stadt. Da steht Altes neben ganz Alten, neben Neuen. Da haben wir die Burg mitten in der Altstadt. An der Tramhaltestelle im Zentrum steht das ehemalige Hotel Kiew, das auch total besonders ist. Welche Rolle spielt das in Bratislava, Adalbert?
Im wahrsten Sinn des Wortes eine sehr zentrale. Denn dieses ehemalige verlassene Hotelhochhaus ist optisch sehr markant. Man sieht es in der Stadt von fast überall mit seinen abwechselnd weißen und braunen Fensterreihen. Und seit 2018 ist etwas anders. In der Mitte der Fassade ist ein riesiger Kreis zu sehen, wo die weißbraunen Streifen scheinbar um 90 Grad gedreht sind. Das sieht total spektakulär aus. Und diese optische Täuschung geht zurück auf eine Sprühaktion beim Slovakia Street Art Festival.
Und wer steckt da dahinter?
Ins Leben gerufen hat das Festival ein wahrer kultureller Tausendsasser, der in Bratislava schon Clubs und Cafés eröffnet hat. Und zwar Renaud Devalier. Ja, ein Franzose. Er kam Anfang der Nullerjahre als Handelsattaché nach Bratislava. Er ist der künstlerische Leiter des Slovakia Street Art Festival. Wir haben uns vor dem Hotel Kiew getroffen und ich wollte wissen, wie schwer oder wie leicht war es, dieses markante Gebäude als Sprühfläche zu bekommen.
We had this place in mind for a very long time, and we managed at one point to get the owner to accept for us to paint on the facade.
Dieser Ort geisterte sehr lange in unseren Köpfen. Irgendwann hat der Besitzer der Immobilie zugestimmt, dass wir die Fassade bemalen. Dann mussten wir noch mit dem Stadtplaner von Bratislava und 8 oder 9 Gremien kämpfen. Das alles hat 3 Jahre gedauert. Nachdem wir die Genehmigung hatten, flatterten rund 150 Designvorschläge zu uns ein. Am Ende blieb nur ein Konzept übrig. Und das kam vom slowakischen Fotografen Lauzi Auber. Seine erste Idee war, in der Mitte des Hochhauses quasi einen überdimensionalen runden Spiegel zu installieren. Das ging nicht, weil die Reflexionen der Sonne die Autofahrer gefährden würden. Und dann kamen wir Schritt für Schritt zum jetzigen Konzept, mit der originalen weiß-braun gestreiften Fassade zu spielen. Und heute ist es so, dass wir die Fassade in den Köpfen vieler Leute gar nicht verändert haben. Sie meinen, sie war schon immer so.
In the mind of people, we didn't change it. It used to be like it.
Ich persönlich liebe dieses Design. Das Hochhaus ist von vielen Standorten in der Stadt sichtbar. Und es symbolisiert den Wandel der Stadt. Sie bewegt sich in eine andere Richtung, wagt etwas Neues.
Ich wünschte, das wäre unser Ziel gewesen. Aber es ging schlicht darum, ein machbares Design zu realisieren. Dieses Konzept ist sehr einfach.
Wir sind im Zentrum von Bratislava. Wenn ich mich hier umgucke, sehen einige der umliegenden Häuser aus den 30er Jahren nicht so toll aus. Die Fassaden bröckeln. Um das ehemalige Hotel Kiew sind einige Werke vom Street Art Festival zu sehen. Man könnte sagen, die Wandmalereien schmücken diese Häuser. Die Gegend wird schöner und dann geht schon die Gentrifizierung los. Hört ihr diese Kritik?
Gentrification process starts.
Wir sind am Rande des Zentrums. Die Gegend heißt Kamene Namestje und die Häuser gehören einem Investor. Er will sie nicht instand setzen, sondern verfallen lassen, um Neubauten hochzuziehen. Nein, wir machen Street Art nicht, um die Gegend zu verschönern. Mein persönliches Ziel ist es, die Stadt mit anderen Augen zu sehen. Wenn du jeden Tag die gleichen Straßen entlang gehst, auf dem Weg zum Büro und nach Hause, dann guckst du gar nicht mehr richtig. Es ist reine Gewohnheit. Du gehst wie ein Roboter von A nach B. Und mit der Street Art ändert sich plötzlich etwas. Du guckst dir das Werk erst einmal an. Ob du es magst oder nicht, es löst Emotionen und eine Debatte aus. Warum ist es hier? Was bedeutet es? Und dann siehst du die Straße ganz anders. Das ist für mich das Hauptziel von Street Art.
Ist Bratislava ein guter Ort für Street Art? Die gab es hier vor dem Festival so nicht, oder?
Es gab schon immer Graffiti. Es gab Tags und so weiter. Leute, die Züge, Briefkästen oder Türen besprühen. Was es aber nicht gab, war diese künstlerische Seite. Wir wollen, dass die Menschen hier sehen, dass es mehr gibt als die Graffiti, die sie bisher Tag ein, Tag ausgesehen und als Vandalismus abgestempelt haben, sondern dass diese Wandmalereien auch Teil eines künstlerischen Projekts sein können.
Das Stadtbild von Bratislava vor mehr als 20 Jahren, als du hierher gekommen bist, und das Bratislava von heute, wie hat es sich verändert?
Als ich angekommen bin, war das Land immer noch nicht offen. Es war ein postkommunistisches Land, das dabei war, die wilde kapitalistische Welt zu betreten, in der die einzige Vision war, so viel Geld wie möglich und so schnell wie möglich zu machen. Das Land war mafiös geprägt. All diese Leute sind heute Businessmänner. Die Veränderung verlief gemäß den Standards dieser Wirtschaftsordnung.
Also Gebäude als Investmentobjekte?
Ja, und das ist bis heute so. Überall werden neue Wolkenkratzer gebaut. Es gibt keinen wirklichen urbanen Plan für Bratislava. Und deswegen ist die Street Art wichtig. Wir bringen Farbe in die Stadt. Und etwas, das die Bewohner dazu bringt, die Stadt mehr zu mögen.
Dass die Häuser abgerissen werden. Mir würde es besser gefallen, wenn dieses lokale Kulturerbe erhalten wird, statt es durch Stahl-Glas-Betonbauten, die es ja überall in Europa gibt, zu ersetzen.
Ich stimme dir zu, aber die Slowaken mögen nicht, was alt ist. Hier würden sie Altes lieber für Neues abreißen, einfach weil es neu und komfortabler ist. Das hat auch historische Gründe. Man will die kommunistische Vergangenheit loswerden und westeuropäische Standards erreichen. Sie wollen nicht mehr dieses angestaubte Land sein, sondern so modern wie nur irgend möglich. Das ist eine Art Komplex. Und doch gibt es eine junge Generation, die sich durchaus bewusst ist, dass die Renovierung alter Gebäude ökologischer ist, als neu zu bauen. Diese Erkenntnis verbreitet sich langsam, wie anderswo auch.
Die Wände, die sich für Street Art eignen, werden die heutzutage eigentlich immer weniger?
Seit wir das Street Art Festival gestartet haben, wurden 100 Wände besprüht. Davon sind jetzt etwa 15 übrig. Viele Leute sagen mir, wie schade das ist. Aber ich finde das nicht. Ich liebe Street Art, weil sie eine begrenzte Zeitspanne hat. Die besprühte Wand, die du heute noch siehst, könnte morgen schon nicht mehr da sein.
Nochmal zurück zu dem alten Hotel Kiew und dem Werk von Lauzi Auber. Wie lange wird dieses besondere Wahrzeichen eigentlich noch stehen bleiben?
Ich habe keine richtige Antwort auf diese Frage. Es kann im nächsten Monat schon verschwinden. Es könnte aber auch die kommenden 20 Jahre noch hier sein. Das ist Street Art.
This is Street Art.
Wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, Adalbert, dann ist Bratislava so etwas wie eine Koexistenz aus Alten und Neuem, aber immer noch auf der Suche. Kann man das so sagen?
Ja, das ist schon so. Aber die Menschen, die ich dort getroffen habe, denen ist doch immer bewusster, dass es sich lohnt, einen neuen Blick auf die eigene Straße und auf ältere Gebäude zu werfen und sie eben als Kulturgut zu sehen und damit etwas Neues zu machen. Jetzt aber eine Frage an dich, Lars. Was ist ein typischer Sound von Bratislava, wenn du dich an deinen Besuch erinnerst?
Ja, der liegt ja schon eine ganze Weile zurück. 2017 war ich da und da wurde gerade im Zentrum enorm viel gebaut. Also egal, wo man hinging, es war eigentlich immer irgendwo ein Bauzaun oder ein Kran zu sehen.
Und Baustellen gibt es tatsächlich immer noch viele, aber ich habe diese Frage auch einem Klangkünstler gestellt. Und das Geräusch, das er mir nannte, das habe ich einmal aufgenommen.
Ja, jetzt wo ich höre, das weckt Erinnerungen. Sind das die alten Trams, die da noch durch Bratislava gucken?
Ja, genau, das sind diese eckigen Trams der Marke Tatra. Einige davon sind da noch zu sehen. Für Jonas Gruska gehören sie zum Sound der Stadt. Gruska hat das Label und den Klangkunstraum LOM gegründet und er geht selbst mit seinem selbstgebauten Mikro auf Geräuschejagd. Er war auch in der neuen Markthalle Nova Drznica aus den 80er Jahren mit seinem Mikro unterwegs. Vzducho Technika heißt das Album, das daraus entstanden ist.
It means air ventilation system. It's an album where I was inside the system.
Das bedeutet übersetzt Lüftungstechnik. Für dieses Album habe ich Aufnahmen in der Lüftungsanlage unter der Markthalle gemacht. Ich habe diese kleinen Rhythmen, diese Quietschgeräusche und Seufzer der Maschine aufgezeichnet. Sie sind faszinierend, denn mit der Zeit wird die Maschine locker, sie beginnt zu klappern und ich mag diese Klänge. Das Album wurde ein Überraschungserfolg.
Surprisingly popular.
Die dicken Rohre der Lüftungsanlage ziehen sich sichtbar drinnen und draußen am Gebäude, also an den Wänden und an der Decke durch das ganze Haus. Das sieht ein wenig so aus wie der Kunsttempel Centre Pompidou in Paris. Das Gebäude selbst ist in Bratislava etwas Besonderes. Aber das Haus aus den 80ern ist ziemlich in die Jahre gekommen.
There was a push to make it more attractive.
Es gab eine Initiative, die Markthalle wieder attraktiv zu machen, aber sie kann nicht mit den modernen Shopping-Malls konkurrieren. Für viele ist sie einfach oldschool. Der Bauernmarkt ist zwar nett, aber die anderen Läden darin, Imkerbedarf und so, keine Ahnung, das ist eher nichts für junge Leute.
Hast du bei deinen Aufnahmen dort etwas Unerwartetes entdeckt?
In demselben Jahr habe ich auf dem Außengelände eine Sound-Performance veranstaltet. Da gibt es diese großen, roten, gekrümmten Lüftungsrohre. Ich habe deren Klangfrequenz gemessen und die Rohre als Lautsprecher benutzt. So wurde ein Teil des Gebäudes zu meinem Instrument.
Wie hat das Publikum reagiert?
Es hat es sehr genossen. Ich glaube, Menschen mögen diese ortsbezogene Klangkunst, vor allem wenn man Teile von Objekten nutzt, die sie kennen, weil sie jeden Tag daran vorbeigehen. Sie sehen das Objekt dann in einem neuen Zusammenhang.
Wie die Stadt sich verändert und was du in Form von Sounds erhalten möchtest, Ist das etwas, was dich antreibt?
Ich finde es wichtig, fast alles aufzunehmen, denn diese Sounds verschwinden. Es gibt eine Handvoll Leute, die die Klanglandschaft der Stadt erhalten möchten. Denn Klänge haben die Kraft, Erinnerungen hervorzurufen, Dinge wieder zum Leben zu erwecken. Ich finde, Sounds sind manchmal wirkungsvoller als Bilder.
I think it's sometimes more powerful than a photo.
I mean, you have been born. Du bist Nachwendekind, oder?
Yeah, I was born in 19.
Ja, ich wurde 1990 geboren, exakt 9 Monate nach der samtenden Revolution. Ich bin ein Revolution Baby.
So maybe I'm like a Revolution Baby.
Do you have memories? Erinnerst du dich an Sounds von damals, die heute nicht mehr da sind?
Ich bin halber Tscheche. Ich wurde in der Tschechoslowakei geboren. Als das Land aufgeteilt wurde, ist ein Teil meiner Familie dort geblieben. Wir sind hierher gezogen. Meine Mutter hat auf Audiokassetten aufgenommen, was in ihrem Leben geschieht und was sie so durchmacht. Diese Kassetten hat sie dann per Post an ihre Schwester geschickt. Und die wiederum hat diese Kassetten mit ihren eigenen Geschichten überschrieben und zurückgeschickt. Ich erinnere mich, dass ich diese Audiokassetten mal gehört habe. Das war sehr beeindruckend. Und das meine ich eben. Klänge können Vergangenes sehr lebendig zurückholen.
Ist das der Grund, warum ihr auf eurem Musiklabel LOM zum Teil auch auf Kassetten veröffentlicht?
In der experimentellen Musikszene spielen Kassetten eine wichtige Rolle, weil sie ein sehr günstiger Weg sind, Musik zu veröffentlichen. Außerdem hat man diese netten Artefakte von physischen Tonträgern. Manche Tracks profitieren sogar von der niedrigeren Soundqualität. Das gibt ihnen etwas Verschmutztes, etwas Mystisches.
Mystery maybe to the sounds.
Eine eurer wichtigsten Audioerfindungen bei LOM ist das Geophon. Was ist die Idee dahinter?
Das war ein sehr glücklicher Zufall. Ein Freund von mir hat seismische Untersuchungen gemacht. Er hat mich gefragt, ob ich ihm ein Mikrofon dafür bauen könnte. Und so habe ich ein Mikro genommen, einige Komponenten verändert, es neu designt und eine Schutzhülle gestaltet. Daraus wurde das Kontaktmikrofon Geophon. Es wird stark nachgefragt. Damit kann man die Sounds der Bewegungen einer Brücke aufnehmen. Oder man befestigt es an einer Metallplatte, schlägt auf das Metall und nimmt die tiefen Soundeffekte auf. Diese Aufnahmen kann man für Filme nutzen oder Computerspiele. Willst du es bei dir anschließen?
Wir nehmen dieses Kabel.
Jetzt befestigen wir das Geophon mit einem Magneten an diese Metalltür.
Wofür steht eigentlich LOM, also das LOM?
Es ist keine Abkürzung. LOM ist slowakisch und bedeutet so viel wie Bruch. Wir brechen sozusagen die festen Strukturen der Musik auf.
Das ist ja eine besondere Art der Musik bzw. Sounds. Was fasziniert dich daran?
Es ist eine andere Art des Zuhörens. Wenn du Musik hörst, suchst du nach Harmonien, Melodien, rhythmischen Mustern. Und bei Field Recordings bist du fasziniert von den Klängen an sich. Man kann das mit Dokumentarfotografie oder Dokumentarfilmen vergleichen.
Also Geräusche nicht bloß als Krach oder Musik, sondern auch als Spurensuche und als Dokumentation. Das ist eigentlich ein interessantes Konzept. Du warst jetzt da im LOM Space, Adalbert, wie sieht's da aus?
Ja, diese Antwort bin ich tatsächlich noch schuldig. Dieser Raum war früher eine Fleischerei. Man sieht es noch an den weiß gekachelten Wänden und den alten Türen zu den ehemaligen Kühlräumen, so schwere Eisentüren mit großen Griffen. Und auch heute würde man sagen Vintage-Deckenlampen, die haben Jonas und seine Mitgründer von LOM Space gerettet. Also ein cooler Mix aus Retro und Neu. Das Klanglabor befindet sich übrigens im Erdgeschoss eines 70er-Jahre-Plattenbaus im Viertel Petrzalka. Die Bewohner des Hauses, sagte mir Jonas noch, die schauen nie rein in den LOM Space. Die Hürde Klangkunst, die ist vielen dann doch zu hoch. Und da wollte ich mehr über dieses Viertel wissen, das so brutal und monoton ist und doch einige Künstlerinnen und Künstler anzieht. Und deswegen habe ich Jana Benjova getroffen.
Jana Benyova, sicherlich auch eine Künstlerin. Was macht sie?
Jana Benyova ist Schriftstellerin. Sie ist eine der gefragtesten slowakischen Autorinnen der vergangenen Jahre und wirklich eine gute und kluge Beobachterin der Gesellschaft und der Stadt Bratislava. Auf Deutsch sind 3 Bücher von ihr erschienen: Parker, Café Hyena und Abhauen. Und in ihrem Buch von 2020, Flanerova Kosela, Kosela bedeutet Hemd und der Begriff ist ein Kunstwort aus Flanell und dem französischen Flaneur. In dem Buch porträtiert sie nämlich auf Spaziergängen, wie es im Untertitel heißt, 8,5 Straßen von Bratislava. Und hier eine Kostprobe.
Die Mlynarovicava ist für mich eine besondere Straße. Ich lebte über ein Jahrzehnt lang in ihrem längsten Wohnblock. Und sie prägte meine Beziehung zu Petr Žalka. So wie der Militärdienst einen Menschen formt. Die Straße hat mich gelehrt, was es heißt, Nachbarn zu haben.
One of your German translators.
Die deutsche Übersetzerin deiner Bücher sagte über deine Texte, der Plattenbaubezirk Petr Žalka sei dein wichtigster Bezugspunkt und Protagonist. Petr Žalka taucht auch in diesem Buch auf.
What was interesting was that my relationship to Petr Žalka is really quite negative.
Das Interessante ist, mein Verhältnis zu Petr Žalka ist ziemlich negativ. Ich fühle mich von dieser Art Architektur sogar angegriffen. Sie ist so gleichförmig. So etwas sollte keine Umgebung für menschliches Leben sein. Aber ich wollte den Bewohnern, die dort leben, in meinem Buch den Raum geben, ihre eigenen Gefühle bezüglich ihrer Umgebung auszudrücken. Es gibt immer mehr Leute, die Petr Žalka mögen. Sie sind Lokalpatrioten. Und manche sagen sogar, sie würden nirgendwo anders hinziehen wollen. Nirgendwo anders auf der ganzen Welt. Ich habe in dem Buch eingefangen, wie Menschen anfangen, etwas zu mögen, was man objektiv so nie für möglich gehalten hätte.
Ich habe gelesen, dass sich dort nach der Wende Armut, Kriminalität und Drogendealer breitgemacht haben.
Petr Žalka ist für mich einfach eine Stadt aus Beton. Das ärgert mich. Nicht nur die Optik. Das Leben dort ist hart und rau. In den Wohnungen hörst du immer deine Nachbarn. Die Menschen haben einfach keine Intimsphäre. Das hat mich sehr genervt. Auf der anderen Seite geschahen dort einige unvorhersehbare Dinge. Mitte der 70er, als die Plattenbauten errichtet wurden, sollte die einzige Metrolinie von Bratislava mitten durch den Bezirk führen. Die Trasse war schon vorbereitet, doch die Metro wurde nie vollendet. Aber es geschah etwas anderes. Dort hat sich wilde Natur entwickeln können. Wiesen, Bäume. Und die Menschen haben angefangen, diesen grünen Raum für sich zu nutzen.
Ist Petr Žalka der Gegensatz oder der Kern von Bratislava?
Weder noch. Aber es gab immer die Tendenz, den Bezirk vom Rest der Stadt abzuschneiden. Zum einen gibt es eine natürliche Grenze zur Altstadt, die Donau. Zum anderen wurde nach der Samtenen Revolution parallel zum Fluss eine Autobahn gebaut. Die muss man seitdem zusätzlich kreuzen, um dorthin zu kommen.
Wenn ich es richtig gelesen habe, lebst du teilweise in Spanien, ja?
Ich habe teilweise schon an vielen Orten gelebt.
Aus welchem Grund hast du als Autorin beschlossen, aus Bratislava wegzuziehen?
Ich habe Anfang der Nullerjahre mit Bratislava gebrochen. Ich hatte das Gefühl, dort zu leben, das fordert mich zu sehr. Alles war so geldfixiert. Deswegen habe ich so viel Zeit wie möglich außerhalb von Bratislava und außerhalb der Slowakei verbracht. Das war eine sehr intensive Erfahrung für mich. Aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, das gemacht zu haben. Denn der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist, dass ich gern zurückkommen wollte, weil die Stadt sich verändert hat. Damit meine ich nicht die Altstadt, nein. Dieser Teil der Stadt wurde den Bewohnern sozusagen gestohlen. Das ist mittlerweile sozusagen ein reiner Freizeitpark für Touristen. Aber die erweiterte Innenstadt, diese Viertel sind aufgeblüht. Sie haben ihren eigenen Geist und eine jeweils spezielle Atmosphäre mit Cafés, Weinläden und Buchhandlungen. Ich verbringe meine Zeit lieber dort.
That was the thing which really brought me back to the town.
Und wie ist die Situation für Nachwuchsschriftstellerinnen und Schriftsteller? Ist Bratislava für Sie ein inspirierender Ort?
Ich habe keinen Kontakt zu der jungen Autorinnengeneration. Man findet sie auch nicht nur in Bratislava, sondern überall in der Slowakei. Aber ich war an einem Projekt beteiligt, von dem ich noch immer hoffe, dass es realisiert wird. Und da spielt Petr Žalka wieder eine Rolle. Dort steht nämlich ein alter Wasserturm. Ich habe der Bezirksregierung vorgeschlagen, daraus einen Turm der Bücher zu machen. Dort könnte eine große Bücherei entstehen. Und das kleine Häuschen nebenan, wo früher der Bewacher des Wasserturms gewohnt hat, das könnte das Literaturhaus von Bratislava werden. Man könnte Schriftstellern aus der Slowakei und der ganzen Welt Künstlerresidenzen anbieten. Und ganz oben in dem Turm wäre ein Raum, wo die Autorinnen und Autoren Zeit für sich haben können. Von dort aus könnten sie die Stadt und das Leben beobachten. Der Wasserturm ist von der Altstadt und von Petr Žalka aus gut zu sehen. Das könnte den Blick der Menschen lenken auf Bücher, Literatur und Kunst.
When you walk in Old Town or even Petr Žalka, you see very often this water tower. So I was thinking that it can really take attention of people on books and literature and art.
Ein Spaziergang durch ein ganz besonderes Viertel und der Turm der Bücher, wird das Realität, was glaubst du?
Jana hofft das, ja, aber entschieden ist noch nichts. Derzeit wird das Gebäudeensemble zumindest saniert. Dem Mensch von Petr Žalka wäre es natürlich zu wünschen und Bratislava würde es wirklich gut zu Gesicht stehen.
Du hast dir in deiner Zeit in Bratislava von deinen GesprächspartnerInnen ja auch ein paar Musiktipps geben lassen. Hatte Jana Benjova für dich auch einen dabei?
Ja, und zwar die slowakische Band Žive Kvety.
Der Bandname bedeutet lebendige Blumen. Der Song fängt die spezielle Atmosphäre Anfang der 90er Jahre in Bratislava ein. Nach der samtenen Revolution wollten die Menschen alles haben, worauf sie vorher wegen der Zensur verzichten mussten. Man glaubte eine Zeit lang, das Leben werde jetzt geprägt sein von Kunst und Kultur.
The life will be now very much focused on art and culture. Pamätáš na koncerty na hlavnom námestí, kapely rástli ako huby po daždi. V sladkom lete roku 91 ešte Bratislava bola skanzen, nič len s námi. Žiadne reklamy, opadaná omietka, mafiáni v plienkach. To bola krása, keď hrala kosa z nosa a zámky v hlavách roztvárali sa. Stáli sme pri fontáne so stankom bachledom, od fontány príjemne vialo chladom. Zrazu to mnou len tak prebehlo z hora nadol, všetko sa stretlo v jednom bode a mňa napadlo. Dni ako komíny, ako tulipány, s dlhými nohami sú pred nami. Dni ako komíny, ako tulipány, s dlhými nohami sú pred nami. Jasné, boli to básni od Cummingsa, priniesol ich sám Pán Boh z kosy z nosa. Ten keď hral na gitare, tak sa nám zahmlievali oči ako sklá na mliečnom bare. Milujem reálie tie staré, ale nebudem si nasadzovať rúžové okuliare. Všeličo s nami bolo choré v tých časoch, pamätáš na moje komplexy s hlasom? Dobre, vravel si, ty nie si Pavarotti, slabým hlasom povedz silné vety. Aj keby všetci mali silnejší hlas ako ty, ja verím silu slov, ja ti verím, piju si. Dni ako komíny, ako tulipány, s dlhými nohami sú pred nami.
Die Band Žive Kvety mit dem Song Dni ako komíny, Tage wie Schornsteine, heißt der Titel übersetzt und vielsagend. Und passend dazu heißt die Bar, die wir in unserem Corso Spezial oder die du, Albert, in Bratislava besucht hast, Tipplareni, auf Deutsch Heizwerk. Passt der Name?
Ja, heiß kann es dort wirklich schnell werden, denn diese Bar ist eng und langgezogen, platzt an dem Abend, als ich da war, mit ihren gut 50 Gästen aus allen Nähten. Die Theke der Bar ist nur einen Meter breit und dort steht ein Holzpodest für das Teplareng Cabaret. Also, zur Show gehören Drag Queens mit Lip-Sing-Gesang, eine Frau, die selbstgeschriebene Kurzgeschichten vorliest und eine Burlesque-Tanzanlage einer Transfrau. Es ist nicht lange her, da war dem Macher der Bar Roman Samotny und seinen Gästen nicht nach Spaß zumute.
Und damit spielst du an auf den Anschlag 2022. Dort erschießt ein 19-jähriger Hassverbrecher zwei Gäste vor der Bar. Eine Mitarbeiterin überlebt, nur schwer verletzt. Der Täter veröffentlicht im Netz ein homophobes und antisemitisches Manifest und tötet sich selbst. Weite Teile der Bevölkerung reagieren entsetzt. Es kommt zu Solidaritätsgesten. Nach dem Mord am Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Partnerin 2018 ist das die zweite Tragödie, die international für viel Aufsehen und Mitgefühl sorgt.
Ja, und zunächst erklärt Roman Samotny, er wolle die Bar schließen, verständlich. Später macht er aber doch weiter, wie er sagt.
The first days after the attack was really, really painful.
Die ersten Tage nach dem Attentat waren wirklich sehr schmerzhaft. Mir war alles zu viel. Ich konnte mir nicht vorstellen, die Bar wieder zu öffnen, Drinks zu verkaufen und Spaß zu haben. Aber es gab Druck von vielen Seiten, Tipladen offen zu halten als Zeichen des Widerstands. Das sagt sich so leicht, aber es umzusetzen ist nicht einfach. Man trägt Verantwortung. Tipladen lebt weiter als Bildungszentrum mit Vorträgen und Begegnungen mit der Community.
That's the way how we can have it open.
Aber heute Abend gab es doch Spaß und Partygefühl.
Ja, das meistbesuchte Event ist das Kabarett. Es verbindet Leute aus verschiedenen sozialen Gruppen. Da gibt es auch politische Statements. Das bildet auch. Deswegen habe ich mich entschieden, auch mit dem Kabarett weiterzumachen.
Du hast gesagt, du willst Bildungsarbeit leisten. Wie wollt ihr die Menschen auch außerhalb der Community erreichen?
The attack was somehow a wake-up call for many.
Das Attentat war ein Weckruf für viele. Und viele Leute aus den Medien haben ihre Einstellung total verändert. Sie haben angefangen, sich immer mehr für den Alltag queerer Personen zu interessieren. Auch einige Politiker und Unternehmer denken um. Viele Leute haben begriffen, womit wir im Alltag zu kämpfen haben. Wir haben viele Treffen organisiert mit öffentlichen Personen, auch Top-Politikern. Und oft ging es bei den Treffen um ganz grundlegende Informationen. Was ist LGBT? Für was steht das L? Was ist das B? Die Menschen mit Macht in unserer Gesellschaft haben annähernd null Kenntnisse über diese Themen. Sie fällen Entscheidungen, die unser Leben betreffen, ohne zu wissen, wie die Realität queerer Menschen in der Slowakei aussieht.
Making decision about our lives without knowing what's like the reality of queer people in Slovakia.
Stichwort Entscheidungen. Kurz nach dem Attentat kam es im Parlament zur Abstimmung über die Zulassung der Lebenspartnerschaft für Lesben und Schwule. Das war der vierte Anlauf. Das Projekt ist wieder gescheitert.
Es ging um die eingetragene Lebenspartnerschaft, wirklich eine sehr abgespeckte Version. Das Parlament hatte die Chance gehabt, Solidarität zu zeigen, etwas zu verändern und queeren Menschen zu helfen. Von den 113 anwesenden Abgeordneten haben nur 50 für das Gesetz gestimmt. Der Rest war dagegen, enthielt sich oder stimmte nicht ab. Das zeigt, dass die Abgeordneten immer noch homophob sind und ihre Meinung nicht wirklich verändern wollen. Selbst nach dem Anschlag gibt es Politiker, die sich offen diskriminierend äußern. Es gibt einen Parlamentarier, der auf Facebook gepostet hat, er sei homophob und stolz darauf. Das ist widerlich. Und der frühere Ministerpräsident Matovic hat nach dem Attentat gepostet, er sei hetero, um zu zeigen, dass er derjenige ist, der bedroht ist. Das war wirklich traurig.
Meinst du, das zeigt auch, wie es um die Meinung der Gesellschaft bestellt ist? Oder sind solche Aussagen eher die Ausnahmen?
Wir haben nach dem Attentat auch eine Umfrage gemacht und 55% der slowakischen Bevölkerung sagen, sie kennen keinen Schwulen oder keine Lesbe persönlich. Die Gesellschaft ist wirklich sehr gespalten. Viele Extremisten und die russische Propaganda polarisieren auf Kosten der LGBT-Personen. Sie lügen und verbreiten Verschwörungserzählungen.
Verläuft die Spaltung zwischen Stadt und Land?
Ja, während der Wahlen sieht man die Grenzen ganz klar. Bratislava ist ziemlich liberal. Aber im Norden und Osten des Landes wird für die extremen ultrakonservativen Parteien gestimmt. Was auch schmerzhaft an diesem Attentat war, dass wir uns in Bratislava lange Zeit sicher gefühlt haben, vor allem in der Innenstadt. Das war unsere Insel der Freiheit. Und nach dieser schrecklichen Tat haben wir dieses Sicherheitsgefühl verloren. Aber ich bin froh, dass es in dieser Stadt viele Communities gibt. Wir halten zusammen, die Solidarität mit uns ist sehr, sehr stark. Und das ist eine große Hilfe für queere Personen, weil sie sehen, es gibt noch viele Safe Spaces in Bratislava.
Was sollte sich ändern?
Die Bildung, das ist wirklich notwendig. Und die öffentlich-rechtlichen Medien sollten Shows oder Formate zeigen, die Informationen über LGBT-Themen bieten. Queere Menschen sollten in Serien und Filmen auftauchen. Die Hassreden im Parlament müssen aufhören. Und auch die Hassreden in den sozialen Netzwerken müssen gestoppt werden.
And what must be changed is the hate speech in Parliament must be stopped. The hate speech at social networks must be stopped.
Man spürt nach dem Gespräch richtig, welche Folgen dieser Anschlag auf einen LGBT-Club mitten in Bratislava bis heute hat. Was hast du aus dieser Begegnung mitgenommen, Adalbert?
Eindrucksvoll finde ich vor allem zwei Dinge. Die Teplarain-Gemeinschaft, die bekam viel Solidarität aus dem Ausland. Das niederländische Königspaar war da, der tschechische Präsident Pavel und die deutsche Publizistin Karolin Ehmke. Und ich bin auch tief beeindruckt von Roman, dass er nach der Tragödie vor seiner Bar nun so besonnen weitermacht. Er spricht in den slowakischen Medien über LGBT-Themen und legt als DJ in Clubs auf. Also er lässt sich nicht entmutigen.
Und nach Club klingt das jetzt auch hier. In welchem Club sind wir denn da?
In keinem Club so richtig, sondern im A4 oder A4, einem Kulturzentrum. Dort fand ein Festival statt für die Rechte von Transgender-Personen und die queere Szene. Mit dieser Drag-Performance, eine knapp bekleidete Trash-Nonne, legt einem Priester Handschellen an.
Sexuelles Zneužívanie.
Sexueller Missbrauch heißt es da aus Tönen von Nachrichtensendungen. Der Priester wird abgeführt und man hört die Worte wake up, wacht auf, wacht auf.
Klingt nach einem richtigen Spektakel, wenn ich das so zusammenfassen darf. Was gab es noch zu sehen?
Auch weniger plakative Beiträge, Diskussionen, eine Theateraufführung und Konzerte. Für das musikalische Programm verantwortlich ist im A4 Slavo Krekovic. Er hat A4 mitgegründet. Und welche Lücke das Kulturzentrum in Bratislava füllt, das wollte ich von ihm wissen.
Well, at that time back in 2003 and even before, there were no cultural spaces in Bratislava that would cover more than one art form, for instance.
Als wir A4 gegründet haben, 2003, aber auch davor, gab es natürlich die Galerien, die Clubs, die Theater und so weiter, aber es gab in der freien Szene in Bratislava keinen kulturellen Ort, der mehr als eine Kunstform abdecken würde. Und so wurde unsere Idee geboren. Wir haben dieses Projekt den Behörden der Stadt, der Regionalregierung und dem Kulturministerium vorgestellt und es hat eine Weile gedauert, sie davon zu überzeugen, uns zu fördern. Denn damals wollte niemand das Risiko eingehen, Räume an diese seltsamen, unabhängigen Kulturaktivisten zu vermieten.
Das heißt, ihr bekommt Finanzierung von der Stadt oder den staatlichen Stellen?
Wir versuchen, uns aus mehreren Quellen zu finanzieren. Aber der Hauptgeldgeber ist der slowakische Kulturausschuss. Die Förderung macht die Hälfte unserer Einnahmen aus. Wir sind schon recht angewiesen auf öffentliche Fördermittel.
Wenn ihr diese Mittel bekommt, wie unabhängig könnt ihr sein? In eurem Programm sind zum Beispiel Podiumsdiskussionen zu kontrovers diskutierten Themen wie der Mietenkrise oder den bedrohten Rechten von LGBT-Personen.
Wir machen ein unabhängiges künstlerisches Programm, ungeachtet der politischen Überzeugungen der Regierung. Aktuell finden wir, steigt aber die Gefahr, dass wenn es bei den Wahlen in der öffentlichen Meinung oder in der Regierung eine größere Veränderung gibt, dass dann die Förderung gestrichen wird für unabhängige Kulturinitiativen, die solche Themen ansprechen und die sich für freie künstlerische Entfaltung sowie soziale und politische Debatten einsetzen. Diese Gefahr ist ziemlich real.
So, this danger is quite real.
Du kuratierst im Kulturzentrum A4 vor allem das Musikprogramm. Welches Ziel verfolgst du?
Wir wollen Musik promoten, die experimentell ist, die Grenzen verschiebt, die neue Ideen und Künstlerinnen und Künstler jenseits des Mainstreams präsentiert. Wir laden lokale und internationale Künstler ein.
Zum Beispiel?
Gestern war hier ein Künstler aus Japan, Ryosuke Kiyasu. Er tourt gerade mit seiner Snare Drum.
for instance, used the drumming as a sort of performance with his own body.
Trommeln ist bei ihm eine Art Performance mit dem ganzen Körper. Er nutzt aber auch den Raum und die Möbel, die dort sind. Für mich ist das ein neuer und frischer Ansatz. So etwas mögen wir. Wir wollen alle Arten verrückter und frischer Ideen präsentieren. Das ist manchmal schwierig, weil das Umfeld in der Slowakei ziemlich konservativ ist, was Kultur und Innovation angeht. Aber dank der vielen kulturellen Initiativen und Orte in Bratislava wird es immer besser. Seit wir A4 gegründet haben, gibt es eine neue Generation von Menschen, die ähnliche Dinge machen. Es kommen neue Locations, neue Räume, neue Events dazu. Und das bestätigt auch uns, dass unser Ansatz richtig ist.
Yeah, so this has somehow proven that this approach is somehow valid.
Das A4 ist aber auch rein optisch ein besonderer Ort. Es ist untergebracht in einem alten Backsteinhaus aus den 20er Jahren, das einmal der Organisation YMCA gehörte. Die Konzerte und die Aufführungen finden statt in der früheren Turnhalle. Ich habe gelesen, dass die Kunsthalle Bratislava 2016 eine Ausstellung zum Thema Angst vor Migranten gemacht hat, in einer Zeit, in der die Regierung eine harte Abschottungspolitik verfolgte, obwohl es kaum Zuwanderer im Land gab. In den Medien hieß es, diese Ausstellung sei offensiv und provokativ. Wie ist es heute? Können die staatlich geförderten Galerien, Theater und so weiter ein mutiges und kontroverses Programm machen?
Ich glaube, den staatlichen Institutionen in Bratislava geht es gut. Selbst die slowakische Nationalgalerie ist ein Ort, an dem man viele frische Ideen findet. Es gibt also keinen erheblichen Unterschied zwischen der offiziellen Kultur und der Underground-Szene. Allgemein sehe ich keine Anzeichen von Zensur. Aber natürlich kann sich das mit einem Wechsel in der Regierung ändern. Die Menschen müssen vorsichtig sein.
But of course this could very much change with the change of government. So I think people have to be careful about this.
Wie steht es um die Kommerzialisierung der Kunstszene in Bratislava?
Es gab immer mainstreamige Veranstaltungen. Aktuell ist die Underground-Kultur die unabhängige und künstlerisch interessante Szene im Aufwind. Es geschehen Dinge, die es vor 10 Jahren oder so nicht gab. Manchmal denke ich sogar, es werden zeitgleich zu viele ähnliche Veranstaltungen für das gleiche Publikum angeboten. Wir stehen sozusagen im Wettbewerb zueinander. Und da Bratislava nicht so groß ist wie Berlin, müssen wir unseren Platz finden und um die Aufmerksamkeit des Publikums kämpfen.
You have to somehow find your place and also fight for the attention of the audience.
In diesem Herbst werden ja Wahlen stattfinden in der Slowakei. Und da wird man sehen, wie es weitergeht, ob eben diese unabhängige Szene, ob die freien Künstler weiterhin ihren Freiraum haben oder ob sie halt eben Druck von der staatlichen Seite spüren werden.
Slavo Krekovic, musikalischer Verantwortlicher im A4, der hat auch einen Musiktipp für uns.
Ich habe einen Song von der experimentellen Singer-Songwriterin Adela Mede ausgesucht. Sie hat in London studiert und ist dann nach Bratislava zurückgekommen. 2022 hat sie das Album Sabacak veröffentlicht, auf dem sie auf Slowakisch und Ungarisch volkstümliche und heutige Sounds vermischt. Der Song heißt Spolu, zusammen.
The song is called Spolu, which means together in Slovak.
Solo von Adela Meder. Und fast am Ende der Sendung kommen wir zu dem Mann, der seit 2018 als Bürgermeister im Rathaus sitzt und die politische Galionsfigur dieses Aufbruchs in Bratislava ist, wenn man so möchte. Das ist ein eher ungewöhnlicher Bürgermeister, oder Adalbert?
Ja, denn Matusz Wallo ist Musiker bei der Band Para. Für den Bürgermeisterjob qualifiziert hat er sich als studierter Architekt und Aktivist in Sachen Stadtplanung, der wirklich viele frische Ideen für seine Heimatstadt entwickelt hat. Mit gut 35% Wählerstimmen hat er sein Amt angetreten. 2022 wurde er mit 60% wiedergewählt. Ich treffe Wallo im Rathaus der Stadt.
Das ist dieses rosafarbene, reich verzierte Primatialpalais aus dem 18. Jahrhundert. Das ist ein ganz klassizistischer Bau.
Genau, Bürgermeister Wallo kommt auf mich zu wie ein Start-up-Gründer. Seine Hosenbeine sind hochgerollt, er trägt knallgelbe Socken. Und wir setzen uns auf zwei Barcelona-Chairs von Mies van der Rohe und auf einem Sofa nebenan liegt eine schwarze Western-Gitarre. Die Stadt habe eine Liquid Identity, also eine Art formbare Identität, hat Wallo einmal gesagt. Was meint er damit?
When I became mayor 4 years ago, Bratislava was very left behind. And we were looking onto the European cities, how they're running in front of us.
Als ich 2018 Bürgermeister wurde, war Bratislava weit abgeschlagen. Andere europäische Städte waren uns kilometerweit voraus, was das kulturelle Leben angeht, die Wohnverhältnisse oder die Möglichkeiten der Teilhabe. Wenn man etwas so Unberührtes vorfindet, kann man dem seinen Stempel aufdrücken. Ich habe einen großen Kreis von Experten herangezogen, um die nötigen Veränderungen mit mir zu diskutieren. Was ist die Identität unserer Stadt? Natürlich gibt es viele Antworten darauf, aber diese beschreibt es am besten. Wir haben eine formbare Identität.
Welches Beispiel haben Sie?
Es gibt in Europa nur zwei Hauptstädte, die im 20. Jahrhundert ihren Namen geändert haben. Oslo in Norwegen, früher Kristiania, und Bratislava. Ihr zweiter slowakischer Name ist Prešporok. Pressburg auf Deutsch und Pozsony auf Ungarisch. Die Stadtbevölkerung war gemischt. Man sprach Deutsch, Ungarisch, Slowakisch und natürlich Jiddisch. Dann kam die Zeit der Kommunisten und was sie Bratislava psychologisch und physisch angetan haben. Danach kamen die wilden 90er mit den ersten Investoren, die nicht besonders gebildet waren und nur dem Geld hinterherliefen. Sie haben nie verstanden, wie wichtig der öffentliche Raum ist. Das alles ergibt eine sehr interessante Mischung. Und das gab uns immer die Möglichkeit, von Neuem anzufangen. Was sehr anstrengend ist, aber auch erfrischend. Unsere Stadt, die ich so liebe, hat das nach vorne gebracht.
Pushing our city, which I love so much, forward, which is very important.
Als Architekt haben Sie zusammen mit einem Team viele Konzepte geliefert. Sie heißen 95 Ideen, um Bratislava besser zu machen, Plan B oder Metropolitan Institute of Bratislava, das Sie als Bürgermeister gegründet haben. Welche der vielen Ideen ist für Sie derzeit die wichtigste?
Es gibt einige wichtige und schwierige Veränderungen. Etwa, dass man fürs Parken bezahlen muss. Das schafft Ordnung im öffentlichen Raum, das bringt der Stadt Einnahmen und die Menschen lassen das Auto stehen und nehmen lieber den öffentlichen Nahverkehr. Für mich als Architekt ist der öffentliche Raum am wichtigsten. Auf der Straße will ich sicher sein. Ich will auf einem gut ausgebauten Bürgersteig laufen. Ich will Bäume, die gepflegt sind. Die Straßenlaternen brauchen ein angenehmes Licht. Aber das Hauptprojekt, das mich anfixt, nennt sich Plateau. Das ist ein mehr als 200 Meter langer und 20 Meter breiter grüner Deckel mit Bäumen, Bänken und Fußgängerwegen. Das Plateau soll über eine vielbefahrene Schnellstraße gebaut werden, die in den kommunistischen 70ern die Burg und die Altstadt voneinander getrennt haben. Mit dem Plateau wird sich in den Köpfen der Menschen etwas verändern. Wir werden optimistischer auf die Stadt blicken. Und wir werden endlich die Wunde heilen, die wir seit 50 Jahren haben.
Ich habe millionenschwere Bauprojekte in der Stadt gesehen. Den Skypark vom Prestige-Architektenbüro Zaha Hadid oder das Shopping-Areal Eurowehr. Und direkt am Fuße der Burg werden Häuser abgerissen. Der beliebte Techno-Club Sub Club ist schon weg, um einem Luxus-Neubauprojekt mit Donaublick Platz zu machen. Vidrica heißt es. Gentrifizierung. Wie stehen Sie dazu?
Das sind Projekte, die wichtige Architekten und qualitätsvolle Architektur in die Stadt bringen. Aber die Idee hinter diesen Projekten ist nur, Geld und Profit zu machen. Ich spreche aber von Projekten, die die Stadt auf den Weg bringen muss, um das Leben für alle besser zu machen.
I'm talking about the project which the city must deliver, which is about not making profit, but making life better for everyone.
Neben den großen Kulturinstitutionen gibt es eine sehr lebendige, freie Szene in Ihrer Stadt. Etwa A4, Lomspace, das Slovakia Street Art Festival und viele andere. Was können Sie als Bürgermeister für das Überleben der Subkultur tun?
Der beste und direkteste Weg, sie zu unterstützen, ist, Geld zu geben. Dafür haben wir ein Fördersystem und eine Stiftung der Stadt Bratislava. Im Jahr vor der Corona- und der Ukraine-Krise haben wir jedes Jahr 1 Million Euro zur Förderung der freien Kulturszene ausgegeben. Manche sagen, das sei zu wenig, andere sagen, das sei zu viel. Unser Ziel war, die Summe jedes Jahr anzuheben. Jetzt, mit der Inflation und so weiter, haben wir den Betrag zumindest stabilisiert. Etwas unter 1 Million, also rund 850.000 Euro.
Also weniger als vorher.
Yeah, everything is lower in our budget this year.
Ja, in diesem Jahr liegt der gesamte Haushalt niedriger. Wir sind eine der ärmsten Hauptstädte in der EU. Wir sind am Ende der Liste. Wissen Sie, in jedem Land gibt es Vorbehalte gegen die jeweilige Hauptstadt. Aber in der Slowakei spielen die Politiker diese Karte richtig aus. Sie streichen das Budget für Bratislava zusammen, weil wir die liberale Stadt sind in diesem superkonservativen Land. Sie tun es einfach, schon immer. Im Vergleich zu meinem Amtsantritt haben wir jetzt dramatisch weniger Geld.
Vermissen Sie Ihren alten Job als Architekt?
Architekturfragen beschäftigen mich als Bürgermeister noch immer. Unsere größte Aufgabe ist es, im öffentlichen Raum eine Revolution zu schaffen. Das Prinzip meines Jobs als Bürgermeister ist folgendes. Vor vielen Jahrhunderten hat die Gesellschaft entschieden, dass sie Geld zusammenlegt für jemanden, der sich um ihre Anliegen kümmert. Das ist absolut etwas Besonderes, dass ich meine Tage damit verbringen kann, wie man das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger verbessern kann. Es ist ein hohes Gut, also bin ich glücklich.
This is very, very luxurious, so I'm happy.
Das Corso-Spezial neigt sich dem Ende und ich muss sagen, für mich, nachdem ich vor über 5 Jahren in Bratislava war, habe ich den Eindruck, in der Stadt ist total viel los. Wie Valo es gesagt hat, es ist diese formbare Identität und es ist eine Stadt, von der man sich auch aus westlicher Perspektive und aus deutscher Perspektive noch ein bisschen was abgucken kann.
Ja, so eine Art Graswurzelgefühl vielleicht, ne? Also die Kulturszene ist dort wirklich sehr aktiv, die Leute sind gut untereinander vernetzt und wirklich beeindruckend kreativ. Was man allerdings schon sagen muss, das Publikum ist schon sehr weiß und europäisch. Kein Wunder allerdings auf der anderen Seite bei der rigiden Migrationspolitik der Regierungen. Aber Bratislava ist doch eine weltoffene Stadt und ich hatte das Gefühl, dass da jeder willkommen ist. Viele Jugendszenen und gesellschaftliche Gruppen, die treffen dort aufeinander.
Und genau deswegen hast du dich auf die Reise nach Bratislava begeben und diese Perle, wie du es am Anfang beschrieben hast, entdeckt. Das war das Corso Spezial. Mein Name ist Lars Hendrik Beger.
Und ich heiße Adalbert Sinjavski. Danke fürs Zuhören.